Ich möchte mit euch ein paar wichtige Fakten teilen. Je nachdem, wen diese Fakten betreffen, sind sie teilweise sogar lebenswichtig. Wusstest du, dass deine Haut bis zu 12 Kilogramm schwer ist? Und dass sie 2 Quadratmeter groß ist, wenn man sie wirklich zusammenpacken würde, zwischen 1,5 und 4 Millimeter dick. Und jeden Tag verlierst du ein bisschen mehr als ein Gramm an dieser Haut. Also wir häuten uns ständig, sodass wir über unser ganzes Leben lang kiloweise an Haut verlieren. Das ist für unsere Haut aber sehr wichtig. Es ist nicht nur ein Zufallsprodukt, sondern es ist für uns überlebenswichtig. Nun, vielleicht auf der gleichen Schiene noch, wusstest du, dass deine Magenschleimhaut sich in alle über 2 Wochen lang komplett erneuert? Das ist für dich auch lebenswichtig, weil ansonsten würde sich dein Magen sich vollkommen selber auffressen, wenn das nicht erneuern würde. Vielleicht etwas nicht ganz so Wichtiges, aber auch Interessantes, wusstest du, dass deine Ohren und deine Nase nie aufhören zu wachsen? Über dein ganzes Leben lang. Das kann für den einen oder anderen jetzt eine schlechte Botschaft sein, aber es ist auf jeden Fall eine Tatsache. Wusstest du, dass in der deutschen Sprache, dass es Wörter gibt, die sich auf nichts reimen? Zum Beispiel Mensch. Könnt ihr jetzt aufschreiben und heute Nachmittag zum Spaß dann mal rausfinden. Aber auf Mensch reimt sich nichts. Onkel auch nicht. Und Amsel nicht, Honig nicht, Orgel nicht. Und auch Musik nicht. Das ist auch komisch, dass es solche Worte gibt. Hier noch was anderes Wichtiges. Wusstest du, dass Waldspaziergänge die Krebsabwehr in deinem Körper erhöhen? Das hat man jetzt wohl auch rausgefunden. Eine sehr wichtige Tatsache für unser Leben. Auch interessant, wusstest du, dass in Walnüssen mehr Eiweiß ist als in Eiern? Ja, alle, die jetzt Nüsse mögen, für die ist das natürlich super cool, wie für mich. Auch noch sehr interessante Wahrheit ist, wusstest du, dass Otter während dem Schlaf sich gegenseitig die Flossen halten, damit sie nachts nicht wegtreiben aus Versehen? Für einen Otter sehr überlebenswichtig. So gibt es viele Fakten in unserem Leben, mit denen wir zu tun haben, über die wir oft nichts wissen, die aber eigentlich an und für sich sehr, sehr wichtig sind. Aber wenn wir darüber nachdenken, ist es für uns oft irgendwie so ein bisschen, wir sind da neutral darüber, ja, ob wir das wissen oder nicht, das macht für uns keinen großen Unterschied. Vielleicht sind wir einigen von diesen Fakten, die auch wirklich lebenswichtig sind, eigentlich auch eher gleichgültig gegenüber. Ob wir es wissen oder nicht, macht für uns nun faktisch erstmal keinen großen Unterschied. Hier ist noch ein wichtiger Fakt, den ich mit euch teilen möchte. Wusstest du, dass Jesus Christus dein König ist? Das ist auch überlebenswichtig. Aber dieser Fakt ist anders als die ich dir gerade geteilt habe. Dieser Fakt ist der einzige Fakt von all diesen Fakten, die wir gerade genannt haben und all diesen lebenswichtigen Fakten, die es gibt, zu dem du keine neutrale Position einnehmen kannst. Hierzu gibt es nur ein Schwarz oder Weiß, nur ein Ja oder Nein. Entweder Jesus ist dein König oder er ist es nicht. Es gibt keine neutrale Position hier. Weil die Konsequenzen von dieser Aussage, ja oder nein, hat wirklich ewige Konsequenzen für dich. Und wir werden das heute auch in diesem Abschnitt sehen, den wir zusammen anschauen werden. Wir werden herausgefordert werden mit dieser Aussage von Jesus über sich selber, dass er König ist und auch König über dein Leben ist, dass wir damit etwas anfangen müssen. Wir werden ein paar Menschen treffen, die Jesus komplett falsch eingeschätzt haben und wir werden herausgefordert werden, ihn eben nicht falsch einzuschätzen. Wir befinden uns im Markus-Evangelium, wie wir gerade schon gehört haben. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schlagt eure Bibeln auf zu Kapitel 15 und werden uns da die ersten 20 Verse anschauen. Diese 20 Verse, die werden wir in 3 Teile oder in 3 Akte aufteilen. Und diese 3 Akte sind der erste Akt, das ungerechte Verhör des gerechten Königs. Also das ungerechte Verhör des gerechten Königs, das ist in die Verse 1 bis 5. Dann der zweite Akt ist das ungerechte Urteil über den gerechten König. Das ungerechte Urteil über den gerechten König, das sind die Verse 6 bis 15. Und dann schauen wir uns noch kurz die ungerechte Verspottung des gerechten Königs an. Und dann werden wir uns am Ende ein paar kurze Gedanken machen zu dem, was wir gehört haben, was wir mit all dem anzufangen haben, was wir hier gelesen haben. In den letzten Predigten in Markus, die ich auch predigen durfte, kommt immer wieder ein Thema vor, das wir auch heute wieder sehen werden. Und das ist nämlich, dass der Mensch an und für sich unfähig ist, irgendetwas zu seiner Erlösung und Errettung beizutragen. Wir hatten es besonders in Kapitel 14 gesehen und wir sehen es auch heute wieder. Die Predigten, die ich halten durfte aus Markus, könnte man in eine Serie packen, die mit dem Titel überschreiben, Auf dem Weg zur Versöhnung. Und dann finden wir gewisse Dinge heraus. Und auf dem Weg zur Versöhnung finden wir immer wieder das kollektive Versagen der ganzen Menschheit. Egal, wer das war, inklusive seine engsten Jünger. Und dieses Thema greift Markus auch hier wieder auf, in diesem Text. Also in diesen drei Akten werden wir das Versagen von religiösen Leitern, das Versagen vom Volk Israel, das Versagen des Rechtsstaates Roms, das Versagen von ganz einfachen Leuten sehen. Aber was noch viel wichtiger ist, wir werden nicht nur das sehen, weil das haben wir schon oft und zu Genüge gesehen. Markus gibt uns heute ein neues Thema, was noch gar nicht in seinem Evangelium bis jetzt vorgekommen ist, in diesem Kapitel aber sehr oft vorkommt. Seid ihr bereit dafür? Jesus ist König. Jesus ist König. Schau dir mal Vers 1 bis 5 an. Wir kommen zu unserem ersten Akt. Das ungerechte Verhör des gerechten Königs. Nachdem Jesus nun in den Kapiteln, in den Versen vorher, in Kapitel 14, den Hohepriestern und den geistlichen Leitern von Israel deutlich gemacht hat, dass ja, er ist der Sohn Gottes. Er hat es in Vers 64 von Kapitel 14 sehr deutlich gesagt, oder 63, hat er es den Hohepriester deutlich gesagt. Nachdem er das gesagt hatte, hatten diese Leiter sich dazu nun bewegt, um ihn endlich zu verurteilen. Hört kurz zu, Kapitel 14, Vers 64. Ihr habt die Lästerung gehört. Und die Lästerung ist, dass er sagt, er ist der Sohn Gottes. Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Nun, mit diesem Urteil hatten aber auch diese religiösen Leiter sich ein Problem erschaffen. Das Problem war nämlich, dass sie, wenn man jemanden offiziell umbringen wollte, mussten die Römer das tun. Sie konnten das selber nicht machen. Und somit mussten sie nun irgendeinen offiziellen Weg gehen über den Statthalter, und der war zu der damaligen Zeit Pilatus. Schaut euch Vers 1 an. Und gleich in der Frühe fassten die obersten Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat einen Beschluss und führten Jesus gebunden hin und lieferten ihn dem Pilatus aus. Höchstwahrscheinlich ist es eine zweite Verurteilung, die offizieller war. Über die Nacht sind wahrscheinlich ganz viele von diesen Sanhedrin-Leitern von dem Hohen Rat zusammengekommen, und am Morgen diesen offiziellen Beschluss zu fassen, er ist des Todes schuldig. Und sie hatten aber dieses Mal sich beschlossen, nichts dem Zufall zu überlassen. Sie hatten sich über die Nacht oder ganz früh eine ganze Menge von Leuten zusammengesammelt, die ihnen hörig wurden, die dann mitgeschleppt wurden, und sie waren auch sicher, oder sie gingen auf jeden Fall den sicheren Weg, dass Pilatus auch wirklich in der Stadt Jerusalem sein würde, ganz früh am Morgen. Sie sind ganz in der Frühe rausgegangen und Pilatus war schon da und er wusste auch Bescheid über ihre Beschwerde. Dieses Mal durften sie keine Fehler machen. Dieses Mal wollten sie sicher gehen, dass das jetzt endlich klappt, dass sie ihn loswerden. Nur woher wissen wir das alles? Wir können es im Text selber lesen und auch teilweise in den Parallelstellen, was wir heute nicht machen werden. Aber schau dir mal Vers 2 an. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Dieser Begriff König der Juden, wie gesagt, kam im Markus-Evangelium noch nie vor, bis zu diesem Zeitpunkt. Und die Frage ist, woher hat denn Pilatus das? Nun, selber hat er sich das natürlich nicht ausgedacht. Wir schauen in Vers 12, schaut euch mal Vers 12 an, wir sehen es, woher er es hat dort. Pilatus sagt dort später, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Hier haben wir eine Information, woher er es wusste oder woher er diesen Begriff hat. Er hat ihn von den Juden selber. Nun, von wem kam er dann? Das Volk, das wir später hören, was schreit, kreuzige ihn, das hatte bis jetzt noch nichts gesagt. Die einzigen, von denen dieser Titel kommen konnte, waren die Leiter, die Priester. Sie hatten Jesus angeschwärzt oder diesen Titel gegeben vor Pilatus. Und das machte auch wirklich Sinn, denn Pilatus verstand nur eine einzige Sprache. Pilatus war kein religiöser Mann. Er war ein Politiker und ein ziemlich grausamer da noch dazu. Er verstand nur eine politische Sprache. Und diese Sprache gaben ihn den Juden. Dieser Titel nämlich, der König der Juden, sollte ihn dazu bewegen, endlich in Aktion zu treten und das zu machen, was die Juden die ganze Zeit schon geplant und versucht hatten, nämlich Jesus umzubringen. Aber wieso auf diese Art? Na, dazu müssen wir zwei Sachen wissen. Einmal ein bisschen etwas über Pilatus und auf der anderen Sache ein bisschen etwas über diese Zeit, in der wir uns hier in Kapitel 15 befinden. Wer war denn Pilatus? Pilatus war ein grausamer und ruchloser Kleinherrscher. Er war Statthalter einer jüdischen Provinz und das war in dem römischen Kontext nichts besonders Großes. Ja, das war so eher wirklich so ein Kleinherrscher und selbst das hatte er sich nur durch Anheirat, also ein politischer Schachzug, auch erarbeitet. Also er war ein kleiner Mann im politischen Gefüge, aber Pilatus hasste die Juden. Komisch, dass er dann wirklich gerade Statthalter von der Hauptstadt von Israel wird. Er hasste die Juden und hatte für ihre Religion überhaupt nichts übrig. Wir lesen das ein bisschen aus den Geschichtsbüchern, gerade bei Josephus heraus, dass er, Pilatus, immer mal wieder die Juden provozierte, indem er nachts heimlich römische Götzenbilder in die Stadt Jerusalem aufstellte und am nächsten Tag riesige Aktionen der Juden provozierte. Es ging sogar einmal so weit, dass eine ganze Horde von Juden tagelang vor seinem Privathaus außerhalb in Jerusalem übernachteten und einen Hungerstreik abführten, bis er endlich diese Bilder wieder aus der Stadt wegbrachte. Und das Ende von Pilatus, das politische Ende, hatte auch mit diesen Provokationen zu tun. Die Juden beschwerten sich immer wieder bei Cäsar und irgendwann mal war es Cäsar genug und er sagte, okay, der muss jetzt weg. Also das war Pilatus. Pilatus war aber nicht nur religionsfeindlich und judenfeindlich, er war auch brutal und grausam. In Lukas 13 lesen wir etwas über ihn, da müssen wir jetzt nicht aufschlagen, aber wir lesen, dass Pilatus einige Galiläer während ihrer Anbetungszeit ermordete und ihr Blut mit dem Opferblut der Tiere vermengte. Er hatte nichts übrig für die Juden und für ihre Religion. Pilatus war wirklich kein netter Mann. Das Einzige, was Pilatus wusste und was er gut konnte, das war sein eigenes Fleisch retten und seine Stellung und sein Gesicht zu bewahren. Das zu Pilatus. Kurz zu der Zeit. Wir lesen später von einem Mann namens Barabbas. Vielleicht kennt ihr ja noch die Geschichte. Barabbas war höchstwahrscheinlich der Anführer von einem Aufstand, der kurz zuvor stattgefunden hatte. Hört mal kurz zu oder schaut mal kurz Vers 7 an von Kapitel 15. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr, und das ist ein spezifisches Wort, ja nicht irgendein Aufruhr, sondern die im Aufruhr, das heißt dieser spezielle Aufruhr, von dem die Zuhörer auch wussten, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und wahrscheinlich war Barabbas der Anführer, denn später präsentiert Pilatus dem Volk ihn als möglicher Kandidat, um freigelassen zu werden. Das heißt, sie kannten ihn und sie wussten auch, wer er war. In Matthäus 27, Vers 16 schreibt Matthäus von einem berüchtigten Gefangenen, Barabbas. Also er war bekannt unter den Juden. Nun ist es wichtig zu wissen, wie die Römer mit Aufständen umgingen. Die Römer waren relativ gelassen, so was ihr Juden und Religion und so anging, das war ihnen relativ egal. Eine Sache konnten sie aber überhaupt nicht, wenn es einen Aufruhr gab. Wenn du die Römer aus ihrer Passivität locken wolltest, musstest du nur einen Aufruhr anzetteln oder das Gerücht in die Welt setzen, dass ein Aufruhr stattfinden wird. Das würden sie sofort und auf brutale Art und Weise niederschlagen. Und jetzt macht es Sinn, weshalb die Priester Jesus vor Pilatus diesen Titel gaben. Sie sagten mehr oder weniger zu Pilatus, dieser Mann ist der Anführer von einer ganzen Horde von Menschen und er sagt, er ist der König. Das müsste diesen Politiker wirklich aus seiner Passivität herausholen. Und das genau taten auch die Leiter mit Jesus. Und wenn wir uns diese Leiter anschauen, diese religiösen Leiter in Israel, wir sehen eine Horde von feigen Männern, die die Drecksarbeit immer irgendjemand anders überlassen. Sie rekrutierten Judas, um Jesus gefangen zu nehmen. Und als es dann hart auf hart kam, sagen sie, das ist nicht unsere Schuld, ja, das ist dein Problem, das ist nicht unser Problem. Und sie konnten Jesus selber auch nicht töten, das war gegen ihr Gesetz auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite würden sie gegen Rom gehen. Und sie versuchten es so einzufädeln, dass Pilatus derjenige sei, der ihn umbringen würde. Und so kamen nun diese religiösen Leiter und beschuldigten Jesus, den Anführer eines großen Aufstands zu sein. Pilatus hatte es offensichtlich nicht übersehen, dass Jesus eine Gefolgschaft hatte, die ihm nachfolgte. Das wusste er. Und somit war dieser Plot ein gutes Erfolgserlebnis. Schaut euch mal Vers 2 an. Hier steht also Jesus vor der politischen Autorität der damaligen Zeit. Und die Leiter klagten ihn nun vor Pilatus an, der nun einen rechtlichen Prozess anstieß. Hier ist auch noch wichtig zu wissen, dass das römische Gesetz zu der damaligen Zeit war das komplexeste und fortgeschrittenste in ihrer Zeit. Dort gab es sehr viele Wege, viele offizielle Wege, wenn man eine Anklage hatte, um sicherzugehen, damit auch wirklich Gerechtigkeit geschieht. Und das ist auch, was Pilatus hier einhielt in diesem Fall. Denn er fing an mit dem Verhör, was der erste Schritt in diesem normalen Prozess ist. Also so sehen wir hier in Vers 2 dann, dass Jesus vor Pilatus steht. Oder vielleicht sollten wir es eher andersrum sagen, dass Pilatus vor Jesus steht. Denn er ist der wahre König. Er ist der wahre Richter, nicht Pilatus. Pilatus fragt Jesus nun, und schaut euch Vers 2 bis 3 an, ob es stimmt, was die religiösen Leiter über ihn sagen. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die obersten Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Er aber antwortete ihnen nichts. Die Antwort, die Jesus hier gab, erstaunte nicht nur Pilatus, sondern sie erstaunt mich auch jedes Mal, wenn ich sie lese. Denn in dieser Antwort ist eigentlich so viel enthalten. Wenn wir am Ende von heute ankommen, sehen wir das. Aber eine Sache, die so enthalten ist in dieser Aussage, du sagst es, das sind ja karge Worte. Im Endeffekt sagt Jesus zu Pilatus, ja, es stimmt, ich bin König. Aber ich bin ein anderer König. Ich bin nicht der König, den du denkst, ich bin. Oder den diese politischen Leiter denken, ich bin. Oder den die religiösen Leiter, ich bin. Ich bin ein König einer anderen Art. Und daraufhin brachten die Priester viele Anklagen gegen ihn vor, auf die er nichts antwortete. Wahrscheinlich waren diese Anklagen genauso an den Haaren herbeigezogen wie in ein paar Verse vorher am Abend, als sie vor den religiösen Leitern ganz viele Anklagen brachten, die sich alle widersprachen. Denn Pilatus fand ziemlich schnell heraus, dass das, was die jüdischen Leiter hier sagten, nicht wirklich echt war, sondern alleine aus Neid geschah. Dazu kommen wir gleich noch. Und da platzt es nun aus Pilatus heraus, Vers 4 bis 5, schaut euch die an. Antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Hier stehen ungerechte Menschen, die Leiter, Pilatus, vor dem einzigen Gerechten in dieser ganzen Geschichte, Gott selbst. Sie führen ein Verhör mit falschen Aussagen und falschen Anklagen. An dieser Situation ist nichts gerecht, außer Jesus selbst. Und selbst dieser ruchlose, brutale Mann wie Pilatus, dessen Leben sich nur um sich selber dreht, selbst ihm fällt das auf, dass das hier nicht gerecht ist. Am Ende des Abschnitts, den wir hier lesen werden, hat Pilatus Jesus mehrere Male für unschuldig erklärt. Das ist übrigens der erste römische Offizielle, dem Jesus begegnet Und sein Resultat oder seine Zusammenfassung über ihn ist, er ist unschuldig. Das ist erstaunlich. Und das bringt uns dann zum zweiten Akt unserer Geschichte, nämlich das ungerechte Urteil über den gerechten König. Also wir haben etwas ein bisschen über das ungerechte Verhör gehört. Jetzt hören wir über das ungerechte Urteil des Königs. Schaut euch Vers 6 an. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Anführern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Markus spricht hier von einer Tradition, die wir in der Geschichte nicht wirklich nachvollziehen können. Wahrscheinlich war es nur unter Pilatus, dass man, der dieses Mittel verwendete, um den Versuch zu starten, den Juden ein bisschen Sympathie zu gewinnen, um seine ganzen Provokationen ausgleichen zu können, dass er diese Gefangenen freilässt. Also nach dem Verhör ging Pilatus zu der Volksmenge und seine Absicht war es tatsächlich wirklich, Jesus freizulassen. Er hatte die Anklagen gehört, er hatte gesehen, was los war, er vertraute diesen Priestern sowieso nicht und er wusste, das war alleine nur aus Neid. Doch diese Menge, die die Juden mitgebracht hatten, die sie organisiert hatten, sie hatten sie angeheizt, um genau das Gegenteil zu fordern, um sicherzugehen, dass Pilatus ihn ja nicht freilassen würde. Schau dir Vers 10 nochmal an. Die Priester waren nämlich schlechte Politiker. Das, was sie da machten, war nicht besonders clever eingefädelt, denn Pilatus hatte sehr schnell rausgefunden, um was es hier wirklich ging. Hier ging es um Neid und nicht um irgendwelche Ungerechtigkeiten. Allerdings ging dieser Versuch von Pilatus, um Jesus vor dem Volk freizulassen, nach hinten los, denn damit hat er nicht gerechnet, dass die ganzen Priester dieses Volk beeinflusst hatten, um genau das Gegenteil zu fordern. Schaut euch Vers 11 an. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas freigeben sollte. Hier ist übrigens ein Paradebeispiel dafür, dass die Mehrheit nicht immer richtig liegt. Ja, manchmal hat man so das Gefühl heutzutage, auch gerade in der Kommunikation, in Medien, ja, solange genügend Leute die eine Sache glauben, muss es ja richtig sein. Hier haben wir ein Paradebeispiel davon, wie das nicht sein kann. Tatsächlich ist es sogar so, dass hier ein Massenwahn entstand, so dass diese ganzen Leute, die so eine Metageschichte gefüttert wurden und die sie auch geglaubt haben, am Ende sogar die größte Ungerechtigkeit der Welt vor sich nicht sehen konnten, sondern nur eine Sache wollten: der muss sterben. Ein Massenwahn. Es gibt ein Buch mit dem Titel Der Wahnsinn der Massen und das sehen wir auch hier. Das muss nicht immer richtig sein, nur weil die Mehrheit etwas glaubt. Jemand kommentierte einmal dazu und sagte: Sünder werden immer einen greifbaren und irdischen Herrscher, wie eigennützig, gewalttätig oder böse er auch sein mag, Jesus Christus vorziehen. Und das sehen wir auch hier in diesem Fall. Nun, eine Frage bleibt noch. Wenn Pilatus doch weiß, dass Jesus unschuldig ist, und wenn er weiß, dass das, was hier passiert, alleine nur aus Neid von den Priestern provoziert wurde, wieso spricht er Jesus dann nicht einfach für unschuldig und schickt alle nach Hause? Ich meine, er hätte doch die Macht dazu gehabt, sicherlich. Die Antwort finden wir am Ende unseres Abschnitts. Schaut euch Vers 15 an, den ersten Teil. Und hier lernen wir etwas noch über Pilatus und über den Menschen an sich. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte. Seht ihr, Pilatus ging es nicht um Gerechtigkeit. Das war nicht sein Metier. Er war Politiker. Ihm ging es darum, sein Hintern zu retten, seinen Status zu bewahren und damit ist er hörig geworden für alle die Leute, die ihm diesen Status geben würden. Pilatus war letztlich nur ein ungerechter Mensch. Und der Sog der Menschenfurcht und der Augendienerei um seiner Stellung willen, dem konnte er am Ende nicht widerstehen, obwohl er genau wusste, was hier Sache war. Er war zu sehr Politiker, er hatte keine echten Überzeugungen, sondern es ging nur darum, seinen Hintern zu retten. Und je mehr Pilatus mit Jesus zu tun bekam, das lesen wir in den Parallelstellen, Markus hält sich hier sehr knapp, je mehr er mit Jesus zu tun bekam, umso mehr wurde ihm deutlich, dass er Jesus eigentlich freilassen musste. Aber letztlich tat er es nicht. Und der Grund dafür lesen wir in Johannes 19, Vers 12. Jetzt muss ich doch zu einer Parallelstelle gehen, denn die ist ziemlich deutlich, um Pilatus zu verstehen. Die Priester hatten sich nämlich eine Trumpfkarte bis zum Ende aufgehalten. Ihr könnt zuhören. Johannes 19, Vers 12. Nachdem nun Pilatus mehrere Male versucht hat, Jesus freizusprechen und freizulassen, kommen die Priester nun und sagen zu Pilatus: Nun, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich doch gegen den Kaiser. Und am Ende sagen sie sogar: Wir haben keinen anderen König außer den Kaiser. Solche hinterhältigen Männer. Und das hat aber gezogen. Denn ihr müsst wissen, dass dieser Pilatus, nur eine Sache fürchtete, und das war nämlich sein König, Cäsar. Und letztendlich fürchtete er ihn auch nur, weil es um seine eigene Stellung ging. Aber er fürchtete sich vor Cäsar. Und das wussten die Priester, und deswegen hören wir hier in diesem Vers, Johannes 19, Vers 12, sowohl den Kern ihrer Anklage, er ist König, als auch ihre Drohung, wir gehen zu Cäsar petzen, wenn du ihn nicht freilässt. Und dem konnte er sich nie widersetzen. Schaut euch Vers 12 bis 15 an, Markus 15. Vers 12 bis 15 in Markus 15. Und so antwortete Pilatus und sprach wieder zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Und da schrien sie noch viel mehr: Kreuzige ihn. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. In den Parallelstellen lesen wir noch davon, und das könnt ihr vielleicht heute Mittag nachlesen, wie Pilatus versuchte, diese Schuld nun von sich zu weisen, indem er seine Hände wusch und zu dem Volk sagte: Ich bin unschuldig dieses Blutes, es sei auf euch. Ja, und die Juden sagten auch: Ja, das Blut von diesem sei auf uns und auf unseren Kindern. Pilatus fürchtete diesen König nicht. Aber als Pilatus auf dem Richterstuhl saß und diesen König verurteilte, obwohl er wirklich mehrfach davon überzeugt war, dass dieser König nicht schuldig war, sehen wir wiederum, wie unfähig es ist, für die Menschen Gerechtigkeit zu bewirken außerhalb von Christus. Es war ein ungerechtes Urteil, gesprochen von einem ungerechten Menschen, angestachelt durch ungerechte Priester und durch ein ungerechtes Volk. Und der einzige Gerechte hier ist der, der verurteilt wird. Das ist, wie diese Welt funktioniert. Paulus schreibt im Römerbrief, dass niemand Gott sucht, nicht ein einziger. Und wenn sie ihn vor ihm haben und vor ihn sehen, wie Pilatus, mögen sie vielleicht einen Teil davon erkennen, dass hier Unschuld ist, aber am Ende werden sie ihn trotzdem abweisen. Und so wurde Jesus zerschlagen und ausgepeitscht. Vers 15. Nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, wurde er zur Kreuzigung übergeben. Und vielleicht wisst ihr ein bisschen noch was über diese Auspeitschung. Wieso fand diese Auspeitschung statt? Diese Auspeitschung fand statt oder hatte man gemacht vor der Kreuzigung, damit der Tod am Kreuz schneller kommen würde. Das Ziel von dieser Auspeitschung war wirklich ein brutales. Und vielleicht habt ihr Filme gesehen, die das vielleicht ein bisschen veranschaulichen. Aber wir können uns das kaum vorstellen. Denn am Ende von diesen Peitschenspitzen, die waren bestückt mit Knochenstücken und Glas und Metall. Und ihr könnt euch vorstellen, was das mit dem Körper von einem Menschen macht, der öfters mal dadurch getroffen wird. Das Ziel von diesem Auspeitschen war es, diesem Körper so viel wie möglich Schaden zuzufügen, ohne diesen Menschen dabei umzubringen. Stücke von Haut und Knochen und Muskeln auszureißen und diesen Menschen blutend zu haben, sodass er eigentlich am Kreuz verblutet. Und hier steht dieser gerechte Richter der ganzen Welt, dieser König, der alle Menschen gemacht hat. Und er sah nach dieser Misshandlung nicht mehr aus wie ein Mensch. Blut überströmt, sein Fleisch zerfetzt, Stücke davon ausgerissen, leidend, voller Schmerzen. Wie Jesaja, der übrigens 600 Jahre vor Christus schrieb, hört kurz zu, Jesaja 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, seinen Mund nicht auftut. Wie konnte Jesaja das wissen? Hier findet genau das statt, was Gott geplant hat. Und das ist auch der Grund, weshalb Jesus sich nicht weiter verteidigt. Das ist auch der Grund, weshalb Jesus nicht eine ganze Horde von Engeln ruft, die einfach alles hier platt macht. Er leidet das alles, weil es Teil von dem Plan Gottes ist, von dem wir noch gleich hören werden. Und das bringt uns dann zum letzten Akt in diesem Abschnitt, die ungerechte Verspottung des gerechten Königs. Wir lesen Vers 16 bis 20, schaut euch das an. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Schon wieder dieses Thema des Königs. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten ihre Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Oh, wenn doch diese Männer einfach nur gesehen hätten, wer da vor ihnen steht. Sie beugten ihre Knie vor ihm. Das wird aber nicht das letzte Mal sein, dass sie ihre Knie vor ihm beugen müssen. Sie werden wieder ihre Knie vor ihm beugen, am Ende der Zeit, wenn der gerechte Richter alle richten wird und jedes Knie sich beugen wird. Nur wird es dann für sie zu spät sein. Aber sie taten nur das, für was sie bezahlt wurden. Wenn wir mal Sünde aufrechnen könnten, wenn wir das irgendwie in Prozente zusammenfügen könnten, dann wären sie diejenigen, die am wenigsten Schuld tragen würden von all denen, die wir gerade gehört haben. Sie taten nur ihren Job. Sie taten das, für was sie bezahlt wurden. Das war ihr Zeitvertreib. Sie mussten Menschen töten und sie verspotteten sie und sie verspotteten nun auch diesen hier. Aber dabei erfüllten sie einfach auch nur einen Teil von der Prophetie, die Gott schon gegeben hatte. Sie sind auch nur ein Spielball in dem Plan Gottes am Ende. Bevor wir nun aber dazu kommen, uns mal ein paar Gedanken noch zum Abschluss zu machen über das, mit dem wir hier, was wir hier mit allem anfangen sollten, möchte ich hier mal kurz pausieren und eine wichtige Frage stellen, beziehungsweise etwas wirklich, dass wir darüber nachdenken. Wir kennen diese Stelle. Wir haben sie bestimmt schon öfters gelesen, schon gehört, vielleicht durch Predigten angehört. Und wir können auch hier sitzen, uns diese Stelle anhören und unberührt einfach wieder nach Hause gehen, oder? Ich musste mir diese Frage auch in der Vorbereitung stellen. Man sitzt da und schaut sich den Text an und schaut, wie man ihn eingliedern kann und sowas. Und dann fällt einem irgendwann mal auf, wir reden hier nicht über irgendein Märchen oder irgendein Text. Wir reden hier über einen Menschen, der wirklich litt. Jesus hat wirklich gelebt. Dieser Mensch war wirklich da. Dieser Mensch, Gott, war wirklich da. Er war wirklich vor Ort, wirklich in Raum und Zeit. Er blutete, er hatte Schmerzen, er wurde angespuckt, geschlagen, verlacht, verhöhnt, fast zu Tode gepeitscht. Er machte das alles durch und sagte nicht viel dabei. Er wehrte sich nicht und war von so viel Ungerechtigkeit umgeben. Und ich sitze da und mache mir Gedanken über, ja, alliteriert sich das und wie viele Verse machen wir? Das ist doch Irrsinn. Und wir können hier sitzen und können denken, ach, zum Glück ist es bald vorbei, dann kann ich jetzt nach Hause gehen, kann ein Nickerchen machen heute Mittag. Leute, wir verpassen das alles. Wir sind so schnell dabei, über diese Dinge hinüberzulesen und sie einfach als etwas wegzutun, was wir kennen, in irgendeine Schublade zu packen, die wir schon tausendmal gehört haben und völlig unberührt wieder nach Hause zu gehen. Und dabei müssen wir doch etwas erkennen, wozu das alles geschehen ist. Wozu ist denn das alles geschehen? das bringt uns wirklich zum Letzten, über das wir uns Gedanken machen müssen und etwas, mit dem ihr euch vielleicht heute und für die nächste Woche wirklich herumschlagen müsst. Der Grund für diese Ungerechtigkeit und dass es auch auf diese Art und Weise passiert und etwas, was hier in diesem Abschnitt über und über vorkommt, ist ungerecht, ungerecht, ungerecht. Alles, was Jesus hier miterleben muss, ist ungerecht. Und wir könnten jetzt hier einen kleinen Nebenschauplatz aufmachen und darüber sprechen, wie wir als gläubige Menschen in einer ungerechten Welt leben sollten, weil das ist, was Jesus hier vor sich hat. Nein, der Grund für diese Ungerechtigkeit, dem einzigen gerechten, unschuldigen König hier in dieser Stelle, ist deine und meine Ungerechtigkeit. Es ist deine und meine Ungerechtigkeit, deine und meine Sünde, die Jesus dahin gebracht hat und wegen was er hier steht. Und wiederum, das ist keine Geschichte, das ist Tatsache. Jesus steht dort, er leidet alles, er trägt alles, weil er deine und meine Schuld am Bezahlen ist. Weil er für meine Sünden einstand, für all meine Lust, all meine Unzufriedenheit, all mein Zorn, all mein Hass, all meine Selbstliebe, all meine Lügen und all meine bösen und verletzenden Worte und all meine Liebe zu der ganzen Welt und letztlich auch meine Liebe zu mir selber. Weil ich denke, ich bin der König meines Lebens. Deswegen steht der gerechte König hier, blutend, zerfetzt und kurz vor dem Tod. Und eigentlich hättest du und ich dort stehen müssen. Weißt du das? Nicht er. Er ist das unschuldige Lamm, das selbst dieser irre Pilatus feststellen muss, dieser Mann ist unschuldig. Du und ich, wenn wir da gestanden hätten, wir wären nicht unschuldig. Und wir hätten dort stehen müssen. Aber wir stehen nicht dort, weil er dort stand. Wir hätten es auch nicht gekonnt. Und auch unser Opfer, unser Tod wäre nie genug gewesen, um für alles das zu zahlen, was unsere Sünde ausmacht. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, um für unsere Sünde zu zahlen. Und das ist ein sündloses Opfer. Und das finden wir in diesem gerechten König. Und seht ihr nun, all diese Menschen, die wir hier in diesem Abschnitt finden, sie hatten Jesus falsch eingeschätzt. Sie dachten, er wäre ein politischer König oder würden zumindest zu einem politischen König werden. Für die Priester war er nur ein Störenfried von ihrer schönen religiösen Welt. Der musste weg. Für das Volk war er vielleicht maximal ein Rabbi, ein Lehrer. Der musste auch weg. Pilatus war für ihn war Jesus nur ein unschuldiger Wanderprediger. Und für die Soldaten war er einfach ein verblendeter Jude, mit dem man Spott treiben konnte. Die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Ist er nur eine historische Figur, über die du halt Sonntag für Sonntag hörst und vielleicht schon viele Bücher gelesen hast? Ist es Teil von deinem Leben, in dem du jetzt einfach drin bist und mit den Leuten, mit denen du zusammen bist, die Blase, in der du bist? Ja, wir reden einfach über Jesus und ja, hat vielleicht auch gelebt, kann man sich Gedanken darüber machen. Hier ist der Titel der Predigt und auch die Aussage, die ihr hier oben seht. Wie du über Jesus nachdenkst, das bestimmt deine Ewigkeit. Wenn er für dich nur so ein Kleinherrscher ist, wie die anderen, die wir hier gerade gesehen haben, ist deine Ewigkeit eine schreckliche Ewigkeit. Aber wenn du wirklich weißt, dass er dein König ist und das hat Konsequenzen für mein Leben, dann hat das einen guten Ausgang für meine Ewigkeit. Und ich frage dich nochmal, wusstest du, dass Jesus Christus dein König ist? Und wenn er dein König ist, heißt das, du bist nicht König. Du bist nicht auf dem Thron. Um dich dreht sich nicht die Welt, nicht deine Welt und nicht die Welt von anderen. Um Jesus dreht sich die Welt, wenn er wirklich dein König ist. Wusstest du, dass du ein ungerechter Sünder bist, für den Jesus gestorben ist? Wusstest du das? Pilatus erhoffte sich in seinem Wahn durch diese Waschung, dass er seine Schuld loswerden konnte. Kein Wasser der Welt konnte ihn von seiner Schuld befreien. Das Einzige, was den Menschen durch Waschung befreien kann, ist das Blut von Jesus. nur das. Kein Aufwand oder Werk dieser Welt, keine religiöse Handlung, kein Priester, kein Politiker kann dich aus deiner Gefangenenlage befreien. Alleine nur das Blut des Lammes Jesu. Nur das kann dich reinwaschen. Nur sein Blut bezahlt für deine Schuld. Das Blut des gerechten Königs, den wir hier treffen. Und wenn ihr mir noch erlaubt, das ist doch das Paradox des Evangeliums, oder? Wenn wir über Könige nachdenken, denken wir über mächtige Männer nach. Das ist, wie die Welt Könige sieht. Das ist, wie wir alle weltlich denkenden Menschen in der Bibel sehen, wie sie über Könige nachgedacht hatten. Israel mit Saul und die ganze Geschichte hindurch. Die Erwartung war, den König, wie wir als Menschen einen König verstehen. Nämlich ein erfolgreicher, ein starker, der schön ist, der Herrlichkeit hat, der die Größe dieser Welt irgendwie widerspiegelt. Und das ist, was die Priester über Jesus dachten oder Judas, was die Priester erhofften, dass der Messias so sein werde. Judas dachte über Jesus, dass er das ist. Pilatus dachte über ihn so. Das Volk erhoffte sich das. Aber das ist nicht, wie Jesus sich als König sieht. Die Königsherrschaft von Jesus ist eine andere. Sie ist genau das Gegenteil. Und die wahre Königsherrschaft verbirgt sich hier hinter dem blutigen, dreckigen, verspotteten, verschmähten und ungerecht behandelten Fratze, die wir hier in diesem Text finden. Niemals in der Geschichte der Menschen war es jemand diesem Titel so vergönnt wie Jesus genau an diesem Zeitpunkt. Aber er war geschlagen, er war zerbrochen. Er gab sich hin für andere. Er steht vor dem wütenden Volk, blutend, vor Pilatus, ungerecht verurteilt und misshandelt von den römischen Soldaten. Und er tut es aus Liebe und aus freudigem Gehorsam, aus selbstloser Hingabe, damit wir Leben haben. Das ist der wahre König. Und das ist das Paradox des Evangeliums. Wenn wir nach dem Evangelium leben, werden wir nicht nach Erfolg und Stärke und Schönheit und Herrlichkeit bewertet, sondern nach dieser Hingabe, die auch wehtut und die auch alle Wege geht, damit andere Menschen zum Glauben kommen. Das ist, was unser Leben ausmachen muss. Nicht von Äußerlichkeit und all diesen Dingen, Status und Anerkennung, sondern von Dienstbarkeit, Aufgabe, inmitten von Ungerechtigkeit und Verspottung. Von Liebe für den Sünder und Liebe für den Feind. Hingegeben, das ist, was Jesus ist. Macht das auch dein und mein Leben aus? Ich meine, wenn wir wirklich sagen können, Jesus ist mein König, dann lebe ich so. Nun, zum Abschluss, wenn du hier heute rausgehst, wachst du nicht einfach nur von einem Traum auf, von 2 Stunden, wo du eine religiöse Zeit mitgemacht hast, von einem Gottmann Jesus gehört hast. Die Herausforderung ist wirklich, heute nach Hause zu gehen und das alles wirklich sacken zu lassen. Nicht nur sich schlecht zu fühlen darüber, dass man nie so lebt, wie wir gerade gehört haben, nein, sondern wirklich überwältigt zu sein, mitgenommen zu sein, angespornt zu sein, erschlagen zu sein von diesem König, der sich vollkommen hingegeben hat für mich. Und dann keine Angst mehr davor zu haben, um in einer Welt, die ungerecht und verspottet, vor dieser Welt zu stehen und zu sagen, er ist wirklich König. Er ist mein König, er ist dein König und er ist für dich gekommen. Egal, was diese Menschen dann mit dir machen und was sie über dich sagen. Ich möchte mit einem Zitat schließen. Von James Montgomery Boyce, der über Matthäus 27, was die Parallelstelle ist, geschrieben hat. Und er schreibt hier Folgendes und er sagt, niemand kann Jesus Christus gegenüber neutral sein. Denn Jesus erhebt den Anspruch, der einzig wahre König zu sein. Ob wir ihn nun anerkennen oder nicht. Das bringt uns zurück zu Pilatus. Pilatus war kein Anhänger von Jesus. Er wollte nur neutral sein, unschuldig an seinem Tod. Aber er versagte kläglich. Er war nicht in der Lage, neutral zu sein. Und am Ende stellte er sich ganz gegen Jesus. Und das wirst auch du tun. Wenn du dich nicht jetzt dazu entscheidest, Jesus als König anzunehmen. Du kannst nicht neutral bleiben. Wie du über Jesus denkst, das bestimmt deine Ewigkeit. Und somit ist mein Aufruf an uns alle, denke richtig über ihn. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, diese Tatsache wirklich als Wahrheit in unserem Leben anzuerkennen, Herr. Nicht uns als König in dieser Welt zu sehen, sondern dich als echten, wahren Herrscher über unser Leben, für unsere ganze Ewigkeit, der gestorben und auferstanden ist für mich. Hilf uns, Herr, dass wir daran festhalten, dass das unsere einzige Wahrheit ist, Herr. Dass wir daran festhalten, dass dein Blut uns wirklich erkauft hat, Herr. Dass dein gerechtes Blut ist, dass du das Einzige bist, Herr, was gerecht ist, was für unsere Schuld und unsere Sünden bezahlen kann. Und hilf uns, Herr, dass wir im Gehorsam dir gegenüber wandeln, Herr. Dass wir wirklich auch untertan dir sind, dass wir dir nachfolgen und nicht unsere eigenen Wege gehen, unsere eigene Welt, unser eigenes Königreich aufbauen, Herr, sondern unter dir, unter deiner Herrschaft, in deinem Königreich leben. Hilf uns, Herr, diese Tatsache, dass du der König unseres Lebens bist, der König aller Könige, der König dieser Welt, Herr. Lass uns davon überzeugt sein, überwältigt sein und hilf, Herr, dass dieses Gewicht dieser Wahrheit auch unser Leben wirklich verändert. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.